Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Svetlana Schönfeld. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen und ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben zunächst als Schauspielerin in der DDR Karriere gemacht. Ja. Ich habe Sie eingeladen, weil ich Sie neulich gehört habe in einer Sendung. Da haben Sie über Ihre Kindheit gesprochen, denn Ihre Mutter war 2 Jahrzehnte in Stalins Strafsystem gefangen. Ja. Gibt es eine Eigenschaft, die für Sie als Kind ganz besonders wichtig war?
Eine persönliche Eigenschaft?
Eine Eigenschaft, wo Sie sagen, ja, ich musste vielleicht besonders stur sein, ich musste vielleicht wenig neugierig sein, was auch immer.
Da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern, dass ich irgendwie, ich war eher ein, ein verhaltenes Mädchen, ein schüchternes Mädchen und eins, was nicht so sehr viel Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, die Schauspielerei hat sehr viel für meine Persönlichkeit getan. Vielleicht auch ein bisschen ein verlorenes Kind, wenn Sie mich so direkt fragen. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Aber es klingt so, als hätten Sie ein Kind sein müssen, das sich schnell anpassen kann.
Unbedingt. Ich musste mich schnell anpassen und ich hatte keine Wurzeln. Das, wenn ich jetzt heute rückblickend drauf schaue, dann weiß ich, das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich ein Gefühl hatte, keine Wurzeln zu haben, weil meine Mutter ist mit 2 Koffern und 2 Kindern, nachdem sie insgesamt 25 Jahre außer Lande war, 20 Jahre davon im Straflager oder freie Gefangene sozusagen, wie das dort hieß, nach 25 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen und keinerlei Verwandtschaft, also wirklich keine Wurzeln. Und wie ich im Nachhinein weiß, mit einer gefakten Biografie, worüber man nur bruchstückweise Bescheid wusste, also diese leichte Verlorenheit oder dieses keine Wurzeln zu haben, glaube ich, hat schon ein bisschen mein Leben bestimmt.
Ja, denn Ihre Mutter musste, als sie in die DDR kam, unterschreiben, dass sie über ihre Vergangenheit nicht spricht. Ja. Es gab dann diese sogenannte gefakte Biografie. Wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen, etwas aufzudröseln, was sind die ersten Erinnerungen an Ihre Kindheit, die Sie haben?
Ja, ich habe sehr viele und sehr heftige Erinnerungen an die Kindheit, die ich jetzt nicht alle erzählen möchte, weil da gibt es auch schwarze Momente. Ja, also das... Ich war ja direkt nicht im Lager, im sogenannten Lager, sondern wie das perfide dieser Prozesse oder diese Verurteilung waren. Meine Mutter ist erst zu 5 Jahren verurteilt worden, nachdem Hitler die Sowjetunion überfallen hat, dann 10 Jahre sozusagen und dann musste sie sich dort ansiedeln. Sie durfte nicht ins Landinnere zurück, sondern war sozusagen freie Gefangene.
Und das war in Sibirien.
War alles dort in Sibirien. Das war fast am Nordpol, dort, wo die Jakutenstämme leben. Das waren eigentlich mit die schlimmsten Lager.
Und Ihre Mutter war dort zu Zwangsarbeit verurteilt. Ja. Lässt sich so ein Alltag, den Sie als Kind erlebt haben, lässt er sich beschreiben?
Ich war ja nicht im Lager, sondern wir haben ja dort schon dann in einer sogenannten Baracke gewohnt. Etwas rechtlos und gesetzlos, wie es dazu ging. Wie gesagt, meine Geburtsurkunde ist auch erst 2 Jahre nach meiner Geburt irgendwo in einem etwas größeren Ort, wo es eine Behörde gab, auch ausgestellt worden. Da gibt's nur so spottweise Erinnerungen. Aber ein Alter kann ich in dem Sinne nicht beschreiben. Da war ich wahrscheinlich, so weit reichen meine Erinnerungen nicht. Also ich habe nur so Spots an Erinnerungen des Lebens dort.
Ihre Mutter war überzeugte Kommunistin. Sie wurde 1936 verurteilt. Was passierte nach dieser Verurteilung?
Ja, ich glaube, ja. Nach der Verurteilung, die ja in so einem Schnellprozess stattfand, unter dem Paragraphen 58, Kontor revolutionäre Umtriebe oder staatsfeindliche Umtriebe, wurde sie dann gleich in den Gulag geschickt. Transportiert, das weiß ich noch nicht mal, wie die Reise dorthin war, das habe ich nie in Erfahrung bringen können. Und
sie wurde für etwas verurteilt, was es in dem Sinne nicht gab. Sie wurde unschuldig verurteilt. Wie haben Sie dann davon erfahren?
Unschuldig verurteilt kann man nicht sagen. Man hat ihr schon was vorgeworfen. Man hat ihr gesagt, dass sie irgendwie Kontakt zu trotzkistischen Bewegungen hatte. Der Mann, mit dem sie nach Moskau gegangen ist, den hat man als Trotzkist entlarvt und wurde erschossen, dort umgebracht. Dann hat man meiner Mutter eben auch diese faschistischen Kontakte irgendwie unterstellt, muss man sagen. Und dafür ist sie verurteilt worden. Aber das waren so die ersten Säuberungsaktionen von Stalin, die ja da so zwischen 35 und 37 oder 8 ihre Höchstform erlangt hatten. Und da wurden eben diese Schnellprozesse gemacht. Das wurde ihr sozusagen vorgeworfen dafür. Sie verurteilt worden für 5 Jahre, nachdem also dann Hitler die Sowjetunion überfallen hat, wurde sie auf 10 Jahre verlängert. Und dann, als sie aus dem Lager rauskam, musste sie sich dort ansiedeln, sozusagen als freie Gefangene. Da war der Verbot, nie wieder ins Landinnere zurück. Das heißt überhaupt nicht, sozusagen war das ein lebenslänglicher...
Als Rechtlose haben sie dort gelebt.
Als Rechtlose gelebt zwischen Mördern, Totschlägern, politisch Gefangenen war das Leben dort. Und da bin ich dann geboren, nicht direkt im Lager, sondern da, wo wir angesiedelt worden sind.
Ja, und wir wollten über Ihren Vater sprechen,
ja.
Denn der ist dort zu Tode gekommen. Aus welchen Gründen?
Meine Mutter hat ihn im Lager kennengelernt. Also die haben da zusammen Bäume gefällt und so weiter. Da haben sie sich wahrscheinlich auch verliebt. Als sie aus dem Lager entlassen worden sind, sind sie zusammengezogen und haben dort 2 Jahre zusammen gelebt. Meine Mutter konnte da überhaupt nicht ohne Mann leben, weil das als Frau alleine dort und vor allen Dingen als Deutsche, das war schon höchst gefährlich. Und so haben sie in einem Gelage, dort ist er erschlagen worden, meine Mutter in die Küche geschmissen worden, ist in ihren Armen gestorben, weil man sozusagen ihm vorgeworfen hat, er lebt mit einer deutschen Faschistin zusammen. Das war das Absurde dieser ganzen Situation. Meine Mutter ist schon hat gegen den Faschismus sozusagen gekämpft, ist vor dem Faschismus, also bevor überhaupt Hitler, Sowjetunion, war sie schon im Lager, wurde da als Faschistin bezeichnet. So.
Svetlana Schönfeld ist zu Gast in SWRs Leute. Im Film Und der Zukunft zugewandt geht es um die Familiengeschichte und sie spielen im Grunde ihre eigene Großmutter und ihre Mutter wird gespielt von Alexandra Maria Lara. Wir haben jetzt schon einiges über die Lebensgeschichte ihrer Mutter erfahren. Wie war das denn überhaupt, die Familiengeschichte dann in einem Film zu sehen?
Ja, es ist jetzt nicht die direkte Familiengeschichte, das muss ich schon sagen. Es ist allerdings, die ganze Entstehung des Filmes beruht ja auf meiner, ich bin die Ideengeberin oder überhaupt habe den Anstoß gegeben und natürlich auch die Unterlagen und die Biografie meiner Mutter für diesen Film geliefert, der sich natürlich auch ein bisschen aus anderen Biografien zum Teil speist. So ist es nicht eine direkte Familie, aber sehr, sehr viel hat auch mit meiner Familiengeschichte zu tun. Dadurch, dass da ein ziemlicher Reifeprozess war mit diesem Film und ich eigentlich auch gar nicht daran geglaubt habe, ich habe den immer nur ein bisschen so hinter vorgehaltener Hand mir angeschaut, weil es zu sehr mich persönlich berührt hat und ich natürlich auch nicht daran geglaubt habe, dass so ein Film überhaupt zustande kommt. Aber diese ritterhafte Haltung von dem Bernd Böhlich, diesen Film zu erzählen und die Notwendigkeit, die
der
Geschichte
Regisseur,
zu
haben. Der auf Sie zugekommen war?
Genau, also der ist nicht auf mich zugekommen, sondern wir haben das, die Geschichte 1988 beim Einchecken in ein Hotel hat er, war es nicht so anständig, hat auf meinen Ausweis geschielt, weil wir da so ein bisschen warten mussten und sagt, wo kommst du eigentlich her, wie heißt du, was hast du denn für einen komischen Namen, was ist ein Vatersname, und dann habe ich ihm stückweise diese Geschichte erzählt, die er einfach nicht glauben konnte und aber plötzlich ein großes Interesse erwacht worden ist und ich habe gesagt, du kannst gerne mit meiner Mutter reden, wenn du da etwas wissen willst, aber du musst wissen, die sagt irgendwie, die stellt das Radio laut an oder schickt alle raus, damit es keiner hört. Er glaubt es nicht, dass es sowas geben kann. Und so ist es dann entstanden. Und
da haben Sie ganz viel recherchiert. Sie sind dann an alte KGB-Unterlagen gekommen. Wie war das denn
Nein,
überhaupt?
Ich habe noch gar nicht recherchiert, weil im Osten war das gar nicht möglich. Das war irgendwie ein Tabuthema. Ich bin auch damit aufgewachsen, dass es kein Interesse davon ging. Und wir hatten eine gefakte Biografie. Also wir waren Verfolgte des Nazi-Regimes. Das habe ich nie verstanden, aber ich wusste, ich war darauf trainiert, keine Fragen zu stellen. Und erst nach der Wende ist eine Organisation, erst nach dem Tod meiner Mutter, ist eine Organisation an mich rangekommen und hat gesagt, wir könnten die Unterlagen von dem Geheimdienst über deine Mutter alle bekommen. Du musst das und das unterschreiben und so. Das passierte dann auch und dann bekam ich einen Stapel von Dokumenten und schlug sie auf und legte sie auf meinen Wohnzimmerteppich und da habe ich dann den Stalinismus und die ganze Biografie alles vor Augen gehabt und war mehr als geschockt. Ich konnte es einfach gar nicht und wusste, dass der Bernd Böhlich, mit zu dem ich künstlerisch einen sehr engen Kontakt hatte, wir haben sehr viele Filme zusammen gemacht, habe ich gesagt, Bernd, ich würde dich bitten, mit mir diese Dokumente anzuschauen. Dann hat er, weil er sowieso sich mit dem Thema beschäftigt hat, hat er Zuordnung gemacht und so weiter und so fort.
Es wirkt so, als hätten Sie dadurch auch einen komplett neuen Zugang zu Ihrer Familie bekommen.
Absolut, überhaupt das Wissen darüber. Also da zum ersten Mal habe ich auch erfahren, warum sie das unterschreiben musste, was ja dann auch dieses Thema des Filmes ist, also ein Schweigegelübde sozusagen, eine gefakte Biografie, nie über den Stalinismus zu reden, über das Lager zu reden.
Für Sie als Kind war das natürlich ganz schwierig und Sie haben auch immer wieder versucht, Fragen zu stellen. Wie war das?
Ja, das war wirklich schwierig und hatte sich dann auch mit der Zeit tabuisiert, weil ich wusste, dass ich damit meine Mutter quäle. Also ich habe nachher dann schon provozierende Fragen gestellt, als ich merkte, dass es mit der DDR nicht so wirklich glatt läuft, und habe auch gesagt, dein kommunistischer Glaube ist ja schon fast Bigotterie. Wie auch in dem Film erzählt wird, hatte sie einen Kreis von Freundinnen sozusagen, die sie noch, bevor sie nach die SU gegangen ist, kannte. Das waren ehemalige Kommunistinnen, die zum Teil im Lager waren, emigriert worden sind und sowas. Sehr interessante Personen, weil ich keine wirkliche Familie hatte. Und diese Frauen, eine Tante sozusagen hat gesagt, lass bitte deine Mutter in Ruhe, sie kann dir nicht antworten. Und damit wusste ich, dass das ein Tabuthema war.
SWR1-Leute, am Freitagvormittag und die SWR1-Hörer reagieren über unser Studio-Feedback und schreiben. Über WhatsApp schreibt uns Franziskus zum Beispiel und sagt, ich bin ganz erschüttert, dass ich mir extra die WhatsApp-Nummer rausgesucht habe. Ist das noch ein Interview oder eher ein Verhör? Die Frau ist doch schwer traumatisiert. Kann man da nicht etwas sensibler vorgehen? Frau Schönfeld, ich wollte Ihnen keinesfalls zu nahe treten. Haben Sie den Eindruck, Verhör statt?
Nein, es findet kein Verhör statt und ich fühle mich auch nicht schwer traumatisiert, das muss ich dazu sagen. Ich hatte ein gutes, starkes Leben. Natürlich berührt es jetzt Traumata meines Lebens. Für mich ist es wichtig, ein großes Anliegen, überhaupt dieses Thema transparent zu machen und zu veröffentlichen. Und ich fühle mich überhaupt nicht verhört.
Das ist wichtig an dieser Stelle. Dann aus Stuttgart eine Frage von Isabel Herting. Heutzutage werden wie früher wieder angebliche Faschisten von sozialistischen Gruppierungen verfolgt. Sehen Sie Parallelen zu damals? Können Sie dazu etwas sagen?
Nein, dazu kann ich gar nichts sagen. Also erstens mal weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Und es da bin ich überfordert, jetzt etwas dazu zu äußern. Aber ich möchte auch sehr gerne eigentlich mein Thema transparent machen, weil das ist komplex, das ist so vielfältig und es ist so notwendig, eine Veröffentlichung.
Wobei, was natürlich spürbar ist in unserer Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft auseinander driftet. Also inwiefern ist da vielleicht Ihr Thema sogar auch hilfreich, darauf aufmerksam zu machen?
Ja, also ich glaube, erstens mal betrifft das überhaupt einen Großteil der Menschen, die in der DDR gelebt haben, weil der Schatten des Stalinismus sehr stark auf die DDR einwirkte und die ganze Entwicklung, die ganzen Lebenslügen, die damit zusammenhängen, sehr viel auch mit der Entwicklung der DDR oder auch vielleicht mit dem Zerfall der DDR. Und das ist ein gesamtdeutsches Thema. Wenn man also jetzt ein bisschen sich über die Spaltung der Gesellschaft Gedanken macht, dann muss man das Thema vielfältig und von verschiedenen Seiten analysieren können. Und dass da so ein Nichtwissen über den ganzen Stalinismus in der Gesellschaft vorhanden ist, das muss aufgearbeitet werden, sonst versteht man vieles nicht.
Hatten Sie denn den Eindruck, Ihre Lebensgeschichte will gehört werden?
Unbedingt, aber es hat ja keiner hören wollen. Erst hat eigentlich der Film das eigentlich so transparent gemacht und so in die Öffentlichkeit getragen, was die Politik nicht gemacht hat. Das ist für mich sehr schön, dass es eigentlich über meine Profession, über meinen Beruf eigentlich möglich war, dem Gehör zu verleihen.
Wenn Sie zum Beispiel, Sie unterrichten auch an der Hochschule, wenn Sie zu Ihren Studenten gesprochen haben und so ein Wort wie Gulag fiel, welche Reaktion hat es da gegeben?
Ja, das war das Erstaunliche. Da waren wir ja sozusagen schon vereint also nicht alle nur aus der DDR-Schule kamen, sondern die Studenten eben auch aus dem anderen Teil Deutschlands. Gar kein Begriff war, gar kein Begriff, gar kein Bewusstsein. Wenn man KZ sagte, dann wusste was, weiß jeder Bescheid. Gulag war ein Tabuthema und auch im Westen leider Gottes.
Svetlana Schönfeld, Ihre Mutter war zu Zwangslager in Sibirien verurteilt. Sie sind in Sibirien, man kann nicht sagen groß geworden, Sie haben die ersten Jahre Ihres Lebens dort verbracht. Und allein in der Sowjetunion sind 20 bis 30 Millionen Menschen durch die Brutalität und den Terror Stalins umgekommen. Findet eine Auseinandersetzung mit dem Thema statt?
ich habe diese Auseinandersetzung mit dem Thema erlebe ich eigentlich erst anhand des Filmes, eine wirkliche Auseinandersetzung. In der DDR war das ja irgendwie ein Tabuthema. Da hatten die ja auch diese gefegte Biografie. Ich wusste auch, hatte auch viel zu wenig Kenntnisse über die eigentlichen Prozeduren all dieses ganzen Themas. Man konnte sich schon selbst Literatur besorgen über Wege bestimmt, aber man konnte diese Sachen gar nicht an die Öffentlichkeit bringen. Und im Westen nach der Wende war auch kein Interesse da mit dieser Biografie.
Es gibt das Schwarzbuch des Kommunismus. Man schätzt, es gibt allein 100 Millionen Opfer des Kommunismus. Warum ist das dann so ein Thema, was unter dem Deckel gehalten wird?
Ja, das ist ein politisches Thema. Offensichtlich noch heute will ich glaube, dass es auch schwierig ist, sich mit Putin irgendwie über den Stalinismus jetzt öffentlich in der politisch auseinanderzusetzen.
Gerade deshalb wäre es so wichtig.
Gerade deshalb wäre es wichtig. Und das ist etwas, was der Film plötzlich als Diskussion schafft. Und ich bin sehr froh, dass es, sagen wir mal, der Weg über die Kunst, also dass ich die Möglichkeit hatte, mit meiner Profession, die ich mache, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Aber die Politik nach wie vor, es steht auch in keinem Geschichtsbuch.
Was allerdings auch deutlich wird in der Figur, die dort gespielt wird im Film, also ihre Mutter, dieser Glaube an den Kommunismus war nach wie vor ungebrochen. Das ist von außen erstmal nicht nachvollziehbar.
Nein, weil man natürlich den Kommunismus nur in Form der Diktatur kennengelernt hat, nicht den Ursprung des kommunistischen Glaubens. Und den kann ich sehr gut nachvollziehen. Also das, wo das Ursprüngliche, was meine Mutter auch 5 Jahre in der Komintern in Moskau gelebt hat, das war ja die Internationale Kommunistische Vereinigung, die wirklich sich darüber mit Intellektuellen, Politikern, Künstlern, Wissenschaftlern eine neue Vision einer Konstruktion der Welt zu schaffen. Dass das nachher dann auch durch Stalin zerstört worden ist, der hat ja alle Leute dann plötzlich in die Säuberungsaktion, die in Schnellprozessen hat ja auch innerhalb seiner ganzen die Leute alle entweder umgebracht oder in Zwangslagern gebracht. Also das, und dann entstand die rote Diktatur, die sozusagen jetzt als Kommunismus ist aber ein anderer Glauben, den meine Mutter auch hatte.
Und trotzdem muss man an diesen Glauben auch kritisch nachfragen, ist das nicht auch gleichzeitig ein naiver Glaube gewesen? Welche Fragen haben Sie sich gestellt?
Ja, ich weiß nicht, ob das naiv ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man vielleicht die Welt noch zu einer bessere Welt schaffen kann. Und das war jetzt auch, glaube ich, nicht, der Glaube war nicht sehr naiv, der ist schon fundamentiert worden. Ja, man kann sagen, er ist naiv, nachdem wir diese Erfahrung hatten, dass das gar nicht geht, weil der rote Terror, der über die Welt gebracht worden ist, ja jetzt nichts Gutes bewirkt hat, aber dass eine Idee oder eine Möglichkeit des Zusammenschlusses, dass es vielleicht doch noch etwas anderes gibt als das, was wir jetzt leben, das finde ich schon nicht nur einen naiven Glauben. Ich sagte, diesen Glauben soll man sich bewahren.
Was hat dieser Glaube für Ihre Mutter bedeutet? Wie wichtig war der vielleicht sogar auch als Lebenselixier, nachdem sie dann aus diesem Lager zurückkam?
Und der war ganz wichtig, sonst wäre ihr Leben zerstört gewesen. Also ich glaube auch, dass sie daran festgehalten hat, weil sie hat ja dafür gekämpft. Und dass der Ursprung des Glaubens ein so guter und wesentlicher war, den kann man auch den Leuten nicht nehmen, weil ich finde, das würde man ihr Leben zerstören mit.
Svetlana Schönfeld ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben zunächst in der DDR Karriere als Schauspielerin gemacht, sind an allen großen Bühnen gewesen, gehörten zum Ensemble des Maxim Gorki Theaters, Engagements am Deutschen Theater, Schaubühne, Berliner Ensemble, Salzburger Festspiele, im Tatort gespielt, in vielen anderen Produktionen. Aber der Weg ging erstmal über den Leistungssport. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, also wie ich schon sagte, ich war ein etwas vertrödeltes und verträumtes Kind, auch ein bisschen hilflos oder wurzellos, wie auch immer. Und über den Sport, der ja in der DDR ein sehr wichtiges Thema war, der DDR-Leistungssport, ist man ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Und ich bin dann ein bisschen in diese Leistungskader-Sache gekommen, was irgendwie ganz gut war, weil ich war wirklich runter von der Straße, wie man so schön sagte, und habe allerdings wirklich 5-mal die Woche trainiert.
In welchem Sport war das?
Künstlerische Gymnastik. Und das war noch damals eine sehr junge Sportart. Und da habe ich dann regelmäßig so etwas wie eine kleine Sportkarriere gemacht. Ja, war schon.
Wie weit ging das?
Ja, ich war schon in meiner Leistungsklasse Vize-DDR-Meisterin, aber in Leistungsklasse 2, es gab dann noch die Leistungsklasse 1. Und war dann schon so aufgefordert, als ich mit dem Leistungssport aufhören wollte, weil ich studieren wollte, dass man mir sagte, ich durfte das nicht. Ich durfte ein halbes Jahr mal aussetzen und musste dann Kinder trainieren. Also es war schon so ein bisschen eine Verpflichtung, aber ich habe das sehr geliebt, muss ich sagen.
Ja, Sie sagen, Ihnen hat das große Freude gemacht. Haben Sie denn auch einen gewissen Drill erlebt und einen Zwang, wenn Sie jetzt sagen, ja, da durften Sie nicht aufhören?
Nee, das habe ich nicht erlebt. Kann ich nicht so sagen, dass ich einen Drill oder einen Zwang erlebt habe. Für mich war das irgendwie eine sehr bedeutende, was vielleicht auch mit meiner Biografie zu tun hatte. Ich hatte etwas gefunden, was mir Stabilität gegeben hat und habe das sehr geliebt, auch unter den Sportlern mit zu sein. Also so eine Sportlerseele hatte ich schon in mir. Und Drill kann ich nicht sagen. Also man hat mir Probleme gemacht, weil ich immer unter den ersten drei war, damit aufzuhören. Da hat man mir schon gesagt, du darfst ein halbes Jahr mal pausieren.
Und musst aber. Aufgrund Ihrer Geschichte, Ihrer familiären Geschichte, standen Sie doch garantiert unter besonderer Beobachtung, oder?
Das weiß ich nicht, muss ich sagen. Ich denke schon, dass ich unter einer bestimmten Beobachtung stand. Ich habe es persönlich nicht kennengelernt. Ja, also das Thema Staatssicherheit und so weiter und so fort.
Wie ging dann über den Sport der Weg weiter zur Bühne?
Der war sehr merkwürdig, weil ich angefangen habe, ich bin ja als Kindergärtnerin ausgebildet worden, da gab es ein Gesetz, dass man nicht kündigen durfte, da so merkwürdige Gesetze der DDR und da habe ich schon dagegen rebelliert und bin dann an der Ballettschule beworben, die haben mich dann genommen, dann hat die Volkshochschule hat die Ballettschule verklagt. Also das war sehr merkwürdig, es war eigentlich nur eine Provokation, ich wollte eigentlich weiter studieren und durfte das nicht. Und dann hat eine Freundin gesagt, ich werde Schauspielerin und dann dachte, künstlerische Berufe fragen nicht danach, habe mich da beworben, die haben mich sofort genommen. Und dann hat man mich aufgrund einer privaten, weil der Stadtschulrat und unseren Ensemble, in dem ich da getanzt habe, kannte und hat man mich da entlassen.
Svetlana Schönfeld zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben Karriere als Schauspielerin in der DDR gemacht, obwohl Sie eigentlich erstmal Lehrerin werden wollten und auch Lehrerin werden sollten. Wie ging dann dieser Weg weiter? Wir haben das kurz eben angeschnitten, dann doch auf die Bühne.
Ich war nicht Lehrerin, sondern Kindergärtnerin. Das war im Lehrerbildungsinstitut auch so ein dreijähriges Studium, Vorschulstudium. Ja, ich wollte eigentlich weiter studieren. Das war so ein Gesetz in der DDR, wo man eigentlich, wenn man also in der Volksbildung war, eigentlich dort bleiben musste, war aus Lehrermangel und so weiter und so fort. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erörtern. Aber ich wusste, dass die Kunstschulen nicht danach fragen, wenn du dich bewirbst nach einer Freistellung. Das habe ich schon Erfahrung gemacht mit der Ballettschule. Und dann kam eine Freundin und sagte, du, ich werde Schauspielerin. Und dann habe ich gesagt, bring mir doch mal so eine Formulare mit. War nie im Theater, ich hatte keine Ahnung. Ich habe heimlich auf dem Klo zwei Rollen gelernt, bin da hinmarschiert, habe meiner Mutter nichts erzählt, um sie nicht wieder ein bisschen durcheinander zu bringen mit meinen ganzen Wünschen und habe da vorgespielt und wusste allerdings nicht, weil ich keine Ahnung von Literatur hatte, da stand immer, dass Luise sagte, und da stand H.M. und dann habe ich immer Hum gesagt irgendwie, ja. Aber es brachte die alle sehr zum Lachen. Aber irgendwie haben sie gesagt, sie können gleich anfangen. Also ich wurde gleich nach der ersten Eignungsprüfung. Und dann ging das ganze Prozedere. Ich sage, ich kann nicht, ich bin der Volksbildner und so. Und es ging eigentlich über einen privaten Kontakt. Das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Und dann wurde ich aus der Volksbildung entlassen. Und dann saß ich unten und dachte, was wirst du jetzt, Schauspielerin? Aha. Und dann fing ich an dieser wunderbaren Schauspielschule.
Ernst Busch.
Ernst Busch heißt sie jetzt. Damals war es die staatliche Schauspielschule, die noch eine alte Villa war und habe da drei wunderschöne Jahre studiert und habe dann gleich viele Angebote von den ersten Theatern gehabt, ja, und bin ans Gorki-Theater engagiert worden.
Und das ist ja wirklich ein Traumberuf für Sie geworden, eine große Leidenschaft, die Sie da reinstecken. Haben Sie mal erörtert, warum diese Leidenschaft für die Bühne so groß ist, was Sie dorthin gezogen hat?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist eine künstlerische Begabung. Wenn ich jetzt analysiere, könnte ich sagen, vielleicht war das auch mein Lebensweg oder meine Stabilität, die ich da gehabt habe. Aber es war wirklich einfach eine Leidenschaft. Und ich hatte dann dort, auch gerade im Gorki-Theater, sehr tolle Begegnungen mit dem Thomas Langhoff. Da fing wirklich mein Beruf richtig an. Der auch ein ganz tolles Ensemble. Es war wirklich ein Zuhause, hatte ich dort gefunden. Wirklich ein Zuhause und mit einer großen künstlerischen Arbeit.
Wie hat denn Ihre Mutter auf Ihren Weg reagiert?
Meine Mutter hat eigentlich, sie hat sich in nichts reingehängt, hat uns viele Freiheiten gelassen und das Lebenselixier meiner Mutter war, dass es den Kindern gut geht und dass sie glücklich sind. Das war eigentlich ihr Lebenselixier geworden.
Dann ist sie wahrscheinlich auch immer ins Theater und hat geguckt,
ja,
oder?
Ja, das war für sie, glaube ich, was ganz, ganz... für sie was ganz Bedeutendes, dass aus ihren Kindern was wurde und dass ich in der Öffentlichkeit so anerkannt worden bin. Das war, glaube ich, eine große Bedeutung. Sie hat jeden Zeitungsartikel von mir aufgehoben. Allerdings, wenn die Tanten, das ist der kleine Familienkreis, der aus diesen besagten Tanten bestand, irgendwie mich erwähnt oder mich lobend erwähnte, dann hat sie die unter dem Tisch angestoßen, weil ich sollte bescheiden bleiben.
Svetlana Schönfeld ist zu Gast bei uns. Ihre Mutter wurde zu Arbeitslager, Zwangslager verurteilt, hat viele Machtstrukturen erleben und erleiden müssen. Wie ist das Thema Macht bei Ihnen in Ihrem Leben?
Ja, also gut, ich habe ja auch in der DDR gelebt, wo man ja auch mit Machtstrukturen sehr oft in Berührung kam. Ja, ich glaube, dass ich da... intuitiv etwas durch die Biografie meiner Mutter gespeichert habe, dass ich mich gegen Machtstrukturen absolut wehre, mir nicht den Mund verbieten lasse und auch da auch meine Kämpfe gehabt habe, die ich aber den Impuls, den ich sehr wertschätze an mir, weil er gar nicht bewusst gesteuert ist, sondern in mir gespeichert ist.
Aber was natürlich in einem Land wie der DDR unglaublich schwierig war, wie sind Sie damit dann umgegangen?
Ja, ich habe mich auch gegen Anfragen der Staatssicherheit sehr massiv und sehr eindeutig gewehrt. Ja. War dann allerdings, was ich sagen muss, dann im Gorki-Theater in einer sehr guten Struktur, wo ich diese Macht, diese Kämpfe nicht herausgefordert bin, diese Fragen zu stellen. Vorher, glaube ich, wenn man mich nicht aus der Volksbildung entlassen hätte, wäre es sicherlich kritisch geworden für mich.
Ist Ihnen je gedroht worden von Seiten der Stasi dann auf Ihre Zurückweisungen?
Man hat das Thema meiner Mutter angesprochen und da habe ich sehr heftig drauf reagiert. Ich gesagt habe, meine Mutter wüsste, dass ich meine Kommilitonen hier bespitzeln, die würde mich mit dem Knüppel aus dem Haus jagen, glaube ich. Das ist, wenn Sie meine Mutter ansprechen als Kommunistin. Und dann habe ich mir das jeglichen Umgang mit verboten, darauf nochmal angesprochen zu werden. Und habe Ihnen auch angedroht.
Was haben Sie gedroht?
Wie ich gesagt, wenn ich Sie auf der Schule, der Mann hat gesagt, falls Sie Mitarbeiter von uns nochmal sehen, dann bitten Sie nicht darüber zu sprechen. Dann habe ich gesagt, und wenn Sie mich nicht in Ruhe lassen, schreie ich über den ganzen Hof, wo Sie herkommen. Und dann hatte ich Ruhe. Sicherlich, vielleicht hätten andere Probleme bekommen, hat mich in Ruhe gelassen.
Da war das Theater vielleicht auch ein gewisser Schutz, glauben Sie?
Ich glaube schon, dass das Theater und der Kunstbetrieb oder in diesem, wo ich mich befand, ein Schutz war, weil das war ein prominentes Theater und der Intendant hat auch sich sehr für die Mitarbeiter eingesetzt, dass wir in einem gewissen Schutz standen. Vielleicht hätte ich, ja, ich weiß nicht, andere Gefahrensituationen leben müssen, oder?
Aber auch gerade, und das wird in den vergangenen Jahren sehr häufig thematisiert, das Theater ist ja auch ein Raum, in dem Machtstrukturen häufig ausgelebt werden. Wie sind Sie da damit umgegangen?
Ich muss sagen, in der DDR hatte ich mit diesen Strukturen nicht so offensive Konflikte gehabt. Also so. Dann später, als wir ein Verein waren in den anderen Theatern, hat es schon Situationen gegeben, wo ich auch diese Strukturen kennengelernt habe. Und dann hat mich dieser Impuls, den ich da so in mir trage, mich dagegen zu wehren, sehr viel geschützt und mir Respekt eingebracht. Ich habe mich immer sehr gut und sehr heftig wehren können.
Wie sah so etwas aus? Sind Sie laut geworden? Was für eine Reaktion war das?
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Einzelnen beschreiben sollte, aber ich habe...
Kurz andeuten reicht uns schon.
Ja, ich habe gesagt, egal was dieser Vertrag, ich verlasse die Tür und man sieht mich nie wieder. Das können Sie mal versuchen, was Sie mit so einem Vertrag anstellen. Also so in der Form habe ich mich schon gewehrt, wenn ich das mal so ein bisschen aus der Küche plaudern kann.
Dann freuen wir uns sehr, dass Sie heute Gast waren in SWR1 Leute. Svetlana Schönfeld, herzlichen Dank.
Danke auch.
Eins gehört.